Wo ist Aaron Rodgers? Finde Aaron.
Down, Set, Short.
Heute mal das Intro von Adrian Franke höchstpersönlich. Herzlich willkommen, neue Folge Down, Set, Short. Und zwar zur Free Agency Tag 2 liegt hinter uns. Wir sprechen wieder über die wichtigsten Deals in der NFL und wir fangen an mit einem Team, das so richtig auf Shopping-Tour war. Mhm. Wir haben über die Minnesota Vikings schon gesprochen gestern, vor allem, weil sie Spieler gehalten haben, aber die sind jetzt mal so richtig reingegangen. Die haben sich gedacht, komm, wir brauchen noch ein paar Leute und wir wollen auch noch ein bisschen Geld ausgeben, wir haben noch welches rumliegen und vor allem haben sie, und damit können wir anfangen, einen Offensive Guard verpflichtet, wo ich sage, ich will das eigentlich gar nicht so sehr kritisieren, weil ich weiß, woher man kommt. Gleichzeitig ist es für mich, wenn ich auf die Zahlen gucke, einer der überraschendsten Deals dieser gesamten Free Agency, und zwar die Verpflichtung von Will Fries.
Ja, also die Vikings waren so ein bisschen Fragezeichen noch, als wir gestern aus der Folge sind, weil da hatten sie ihre eigenen Leute, Byron Murphy, Aaron Jones, so. Sie haben Ryan Kelly geholt, den Ex-Colts Center, der, glaube ich, auch ein klares Upgrade sein kann für Minnesota, vielleicht mit Tapetenwechsel sogar noch mal mehr in die alte Form kommt. Gestern haben sie dann richtig nachgelegt und das Thema war sehr klar Trenches. Also sie sind voll auf die Trenches gegangen, auf beiden Seiten des Balls. Der Deal für Will Fries sind 5 Jahre, einer der wenigen 5-Jahres-Verträge. Da haben wir ein klares Umdenken gesehen bei Teams, vielleicht auch bei Spielern zum Teil, dass wir deutlich mehr 3-Jahres-Verträge sehen in der Free Agency. Das ist einer der wenigen, der lange einen langen Vertrag bekommen hat. 5 Jahre, $88 Millionen. Das ist pro Jahr borderline Top-10-Guard. Money. Mit Blick auf Cap-Percentage ist es eher so Richtung Top 15, was es vielleicht ein bisschen relativiert. Und ich verstehe deinen Einwand oder deine Skepsis hier total, weil natürlich ist hier ein Risiko dabei. Aber das ist das, was du auf dem Markt für so einen Spieler bezahlst. Das ist für mich eine ähnliche Diskussion wie die Dan Moore Titans-Thematik von Pittsburgh, der Left Tackle, der ja auch für sehr viel Geld unterschrieben hat. Da sind keine Spieler, auf die du jetzt in der Saison guckst und sagst, boah, ist das ein guter Offensive Lineman? Wenn der auf den Markt kommt, ne, dann wird der jetzt richtig abkassieren. Aber es sind halt Starting-Caliber-Spieler und bei Will Fries noch mit dazu, dass der, hat sich halt leider früh verletzt, Woche 5 verletzt in der vergangenen Saison, aber bis dahin auf dem Weg war, so seine richtige Breakout-Saison zu spielen in Indianapolis. Und da bezahlst du eben ein Stück weit einen sehr hohen Preis für diese Position, für Starting-Caliber-Spieler auf diesen Positionen. Und im Fall von Will Fries, schätze ich, zahlst du auch noch ordentlich die mögliche Upside, die er letztes Jahr angedeutet hat, mit.
Ich glaube sogar, es ist der einzige 5-Jahres-Vertrag, der in dieser Free Agency rausgegeben wurde. Ja, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, aber es ist in meinen Augen eine riesengroße Wette, weil wir sprechen hier von einem Spieler, der, sagen wir mal, zusammengerechnet 2 Saisons in der NFL Starter war. Mhm. 2023 komplett, das war eine solide Saison, würde ich sagen, jetzt aber auch nicht absolutes Top-Guard-Elite-Level. Ganzes Stück noch von entfernt, würde ich sagen. Du hast es gesagt, dieses Jahr oder vergangenes Jahr hat er angedeutet, dass er so eine Saison spielen kann, aber es ist halt eine Sample-Size von gerade mal 5 Spielen und da war jetzt auch nicht jedes so komplett überragend. Aber das war schon sehr gut, gar keine Frage. Aber trotzdem, wir sprechen hier von einem Spieler, der bald 27 wird, 7. Runden-Pick war, also du hast auch gar nicht dieses Draft-Pedigree, um jetzt vielleicht zu sagen, okay, der war schon im College ein Riesentalent und das Potenzial haben alle gesehen. Nee, es war ein 7. Runden-Pick. Und jetzt hast du halt ein bisschen Sample-Size auf einem hohen Level. Das ist halt eine komplette Wette in meinen Augen, auf dass der Fall. Mann so weiterspielt wie in den 5 Spielen vergangenes Jahr. Und weil ansonsten brauchst du ihm nicht so viel zahlen. Wenn du der Meinung bist, der spielt weiterhin auch so, wie er es 2023 gespielt hat, wo er die komplette Saison fit war, dafür brauchst du nicht so viel Money zahlen. Du zahlst hier schon in die Zukunft und in das Potenzial, das man da gesehen hat.
Ein Stück weit auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, ich würde halt da auch wieder entgegnen, dass teilweise einige der Guard-Verträge, die wir letztes Jahr auch gesehen haben, und einige der generell Offensive-Line-Verträge, die wir dieses Jahr gesehen haben, würde ich behaupten, widersprechen dem Punkt, den du gerade gemacht hast, so ein bisschen, weil Teams eben selbst für Average-Level, aber eben Starting Qualität in der Offensive Line diese krassen Preise bezahlen. Und dann darf man halt hier nicht vergessen, Free Agency natürlich, du musst andere Teams ausstechen. Es gibt Berichte, dass die Seahawks hier auch durchaus dran waren, die ja auch dringend was machen müssen. Das, wie gesagt, das sind jetzt nur Berichte, aber es ist gestern so ein bisschen rumgegangen, dass Seattle wohl die 3 Jahre geboten hätte. Also eher den kürzeren Vertrag, was für einen Spieler wie Will Fries vielleicht auch Sinn ergibt, so von der Strategie her zu sagen, beweist es doch, was du letztes Jahr gezeigt hast, dann kannst du in 3 Jahren nochmal abkassieren. Und dass er sich aber halt für Minnesota entschieden hat, weil die 5 Jahre bieten und den längeren Vertrag und das größere Gesamtvolumen. Und da ist natürlich dann umgekehrt auch wieder ein Risiko mit dabei, wenn du so rumdenkst, dass ein Team wie Seattle jetzt im Moment, da sind noch ein paar Spieler natürlich auf dem Markt, aber im Moment komplett ohne Lösungen für die Interior Offensive Line dasteht. Und sie ja letztes Jahr auch schon einen Starting Guard verloren haben, den dann die Panthers halt, ja, wahrscheinlich ein bisschen überbezahlt haben. Aber auf diesen Positionen, glaube ich, für Mitte-20-jährige Starting-Spieler müssen wir uns ein bisschen so neu kalibrieren in die Richtung, dass du in diesen Dimensionen bezahlen musst.
Genau, deswegen kritisiere ich es auch gar nicht per se. Ich will nur sagen, dass das Risiko schon auch noch groß ist, gerade wenn man sich dann auch eben Vertragslaufzeit und eben, ja, Gesamtvolumen dieses Vertrags anschaut. Das ist schon ein ganz schönes Paket. Was ich halt spannend finde, ist, eigentlich müssten ja, wenn diese Entwicklung das ist keine Entwicklung mehr, wir sind schon quasi da angekommen, dass diese soliden Starting-Kaliber-Guards so teuer bezahlt werden, müsste ja eigentlich der Draft dann nachziehen, was Interior Offensive Line angeht, weil da bekommst du ja möglicherweise eben diese Qualität deutlich günstiger. Also das könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht schon in diesem Draft dann eine Entwicklung sehen und dann in den nächsten Jahren noch umso mehr, damit du das eben nicht zahlen musst für einen Spieler, der vielleicht gar nicht auf dem absoluten Top-Level unterwegs ist. Aber wir bleiben bei den Vikings, wir bleiben an der Line of Scrimmage, aber wechseln die Seite, gehen zur Defense, denn da haben sie sich 2 erfahrene Jungs geholt mit Jonathan Allen und Javon Hargrave.
Genau, der andere Teil dieser Trenches-Shopping-Tour, die sie gestern da hingelegt haben. Interior Defensive Line war ja auch ein Riesenproblem, genau wie Interior Offensive Line für Minnesota. Da reden wir jetzt ja auch nicht erst seit ein paar Wochen drüber, dass das für die Vikings einfach generell Problempositionen sind. Sie haben Jonathan Allen für 3 Jahre bis zu $60 Millionen geholt. Den hatten die Commanders ja entlassen. Der ist jetzt 30, war verletzt vergangene Saison, hat die letzten beiden Saisons nicht mehr ganz auf dem Level gespielt, das er davor hatte. Aber wenn der wieder fit ist in dieser Defense, die ja auch viel mit vielen Buddies rund um die Line of Scrimmage arbeitet, vielleicht nicht ganz so viele Double-Teams für einen Spieler wie Jonathan Allen, was er in Washington sehr häufig hatte, ist er ein massives Upgrade zu allem, was sie letztes Jahr hatten. Javon Hargrave, da müssen wir noch ein kleines Sternchen dahinter setzen, weil der wird erst, also das kann erst offiziell werden, wenn heute Abend unserer Zeit das neue Liga-Jahr auch wirklich losgeht, weil dann wird Hargrave erst offiziell entlassen. Das war ja bei ihm diese Vertragsumstrukturierung, womit er dann de facto ein Post-June-1-Cut wird für die Niners. Dementsprechend haben wir da aber auch noch keinen Vertrag. Also das ist noch nicht komplett offiziell, aber es geht klar in die Richtung. Und er ist dann eben der Pass-Rush-Spezialist. Also das war immer schon sein Spiel. Auch Hargrave ist über 30. Auch Hargrave kommt von einer Verletzung zurück. Teilriss des Trizeps, den er letztes Jahr sich in Woche 3 zugezogen hat. Das sind keine langfristigen Fixes, aber es sind eben kurzfristig enorme Upgrades. Und es unterstreicht, denke ich, dass Minnesota der Meinung ist, dass sie durchaus direkt wieder angreifen können mit J.J. McCarthy dann, wenn der jetzt übernimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen ja auch immer wieder, man lernt in der Offseason, wie Teams sich selber sehen. Und wir haben gestern von den Patriots gesprochen, also das aggressivste Team mit irgendwie mehreren Verträgen in den Top 30, was Durchschnittsgehalt angeht. Jetzt schaue ich auf die Vikings und sehe 3 Verträge, Byron Murphy, Will Fries und Jonathan Allen, in den Top 13. Dreimal in den Top 13 vertreten, das haben nicht mal die Patriots geschafft. Also man kann einen Case machen dafür, dass die Vikings bislang das aggressivste Team in dieser Free Agency sind.
Auf jeden Fall. Und also Hargrave steht da ja jetzt noch gar nicht. Ich meine, der wird nicht ganz Höhen verdienen, aber der wird auch jetzt keinen schlechten Vertrag bekommen. Sie werden, denke ich, noch was auf Backup-Quarterback machen, ob das ein Gardner Minshew ist oder wer auch immer, aber da werden sie auch noch irgendeinen Move machen. Also da kommen auch noch 1-2 Sachen. Ich könnte mir auch immer noch vorstellen, dass vielleicht noch ein Veteran-Corner oder ein Veteran-Safety ein Thema ist vor dem Draft. Also da werden auch noch 1-2 Moves, denke ich, kommen. Aber ja, wir werden morgen noch mal ein bisschen über die Vikings sprechen, das kann ich schon sagen.
Wir haben gestern schon gesagt, so ein paar Veterans auf den unterschiedlichen Positionen sind noch zu haben. Einer davon, Joey Bosa, der geht von den Chargers zu den Buffalo Bills.
Genau, das ist ihr Von Miller-Ersatz, den hatten sie ja entlassen. Man tauscht, wenn man so will, den einen alternden Pass-Rusher gegen den anderen, so langsam alternden Pass-Rusher. Bosa ist natürlich eine ganze Ecke noch mal jünger, der wird 30 im Sommer. Von Miller ist gerade 36 geworden, aber Bosa hat halt auch mehr mit Verletzungen zu kämpfen. Also die letzten 5 Jahre habe ich mal geschaut, eine Saison über 550 Snaps gespielt. Von Miller hat es zweimal geschafft und letztes Jahr, ich meine, hätte er es wahrscheinlich geschafft, wenn er nicht gesperrt worden wäre. Was so Pressure-Zahlen und so weiter angeht, war Von Miller auch produktiver die letzten 3 Jahre, die letzten 5 Jahre. Es ist ein Einjahresvertrag über 12,6 Millionen Dollar. Das unterstreicht es, glaube ich, auch ein bisschen. Das ist ja weniger als ein Haason Reddick zum Beispiel von den Bucks bekommt. Wenn der fit bleibt, dann ist es eine gute Defensive Line. Ja. Rousseau, Ed Oliver, Bosa, die werden, da bin ich mir sicher, im Draft auch noch was machen, Richtung Interior Defensive Line, vielleicht auch früh im Draft. Trotzdem, glaube ich, ein kleines Fragezeichen ist fair, wenn man jetzt alles berücksichtigt, Verletzungen, alle Faktoren, ob es jetzt für 2025 dann wirklich ein Upgrade gegenüber Von Miller sein wird für die Bills.
Sehr gespannt bin ich auf einen anderen Veteran, der nochmal das Team wechselt, die letzten Jahre ein bisschen ja, rumgekommen. DeAndre Hopkins ist kommende Saison bei den Baltimore Ravens unter Vertrag. Und ich bin insofern darauf gespannt, weil ja, letztes Jahr war nicht ganz so berauschend. Mit den Chiefs dann auch, ja, leider im Super Bowl gescheitert. Hätte ich ihm gegönnt, den Ring noch abzustauben. Aber jetzt in so einer Offense wie der Ravens mit Lamar Jackson als Quarterback. Ich meine, wir reden hier von einem Spieler, der nicht weit entfernt von einer 1.000-Yard-Saison war.
Ja.
Das war doch die, ja, bei Tennessee.
Vorletztes Jahr, müsste ich
sagen. Ja, vorletztes Jahr. Also ein Jahr entfernt von einer 1.000-Yard-Receiver-Saison. Bin ich sehr gespannt drauf.
Es sind ein Jahr 5 Millionen, also sehr wenig Risiko von Seiten
super
der Ravens.
Wenig, ja.
Gibt ihnen aber halt diesen Catchpoint-X-Receiver, den ich ja sehen wollte in der Offense. Jetzt mal rein stilistisch gesprochen. Natürlich ist Hopkins 32, kannst jetzt nicht erwarten, dass der dir irgendwie 800 Yards oder sowas fängt. Aber er muss ja auch nur die 3, vielleicht sogar nur die 4 sein in Baltimore mit Flowers, mit Bateman, mit den Titans. Plus natürlich das Run-Game, das ja hier eine viel prominentere Rolle einnimmt als jetzt in Kansas City beispielsweise. Und in dieser Rolle kann ich mir echt einen Impact auch von Hopkins vorstellen. Nicht Woche für Woche, aber eben spezifisch in manchen Spielen. Der wird wahrscheinlich viele Spiele haben mit irgendwie 3 Catches für 38 Yards oder sowas. Der wird für Fantasy-Football wird der nicht relevant sein, denke ich. Aber dann wird er das eine haben, wo er halt 7 Bälle für 100 Yards fängt. Weil er irgendwie dann Gameplan-mäßig der Fokus ist, weil es irgendwie ein Matchup gibt, das sie ausnutzen wollen. Und deswegen machen sie so einen Move. So von den ganzen verfügbaren Veteran-Receivern ist er stilistisch schon klar derjenige, der, finde ich, am meisten Sinn ergibt für die Ravens.
Einer der besten Safeties dieser Free Agency ist vom Markt. Javon Holland hat ein neues Zuhause gefunden, und zwar bei den New York Giants.
Ja, die Giants sind so ein bisschen ein Rätsel für mich, ehrlich gesagt, in dieser Offseason. Also jetzt Holland ist ihr großer Move für den Moment. 3 Jahre, 45 Millionen Dollar, gut 30 garantiert. Dieser Move ist im Vakuum betrachtet, ist der völlig okay. Ich würde sogar sagen,
Dibu hat noch ein bisschen mehr gekostet, ne?
Stichwort ja, genau, Move. Richtig. Ich würde sogar sagen, ist in dem Fall weniger, als ich erwartet hatte. Aber selbst hier angefangen, jetzt lassen sie Xavier McKinney letztes Jahr gehen, bezahlen aber jetzt Javon Holland als externen Free Agent. Mhm. Wo ist da die Strategie? Okay, manchmal läuft es vielleicht so. Paulson, Adebo, du hast gerade gesagt, vom Gesamtvolumen her sogar noch mehr. 3 Jahre, 54 Millionen, das ist viel Geld für eine Nummer 2 Corner. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auf diese Defense gucke, mit Dexter Lawrence, Brian Burns, Kayvon Thibodeau vorne, einem soliden Linebacker-Duo, 2 guten Safeties, Drew Phillips, der eine gute Rookie-Saison hatte, Deontay Banks, Paulson, Adebo auf Corner. Sie haben noch ein bisschen Tiefe geholt, Roy Robertson-Harris für die Defensive Line, Chauncey Golston für die Defensive Line. Das ist eine Defense, die gut sein könnte.
Ja.
Aber
ich frag mich bei den Giants, ob die, also es wirkt ein bisschen so, als würden sie gerade 2 unterschiedliche Free Agents machen.
Ja, ganz
also
genau.
Für unterschiedliche Teams. Die Defense
ganz
ist
genau.
Das eine Team, das ist gerade, will gerade angreifen, und die Offense ist das Rebuild-Team. Und das sind 2 unterschiedliche Strategien, die da gerade irgendwie gefahren werden, zweigleisig.
Ja.
Das, irgendwie passt das nicht so richtig ins Gesamtkonstrukt.
Genau, und dann eben sowas wie der Paulson-Debo-Vertrag, der jetzt auch im Kontext der anderen Cornerback-Moves dieser Woche relativ teuer ist. Ich kann die Idee zumindest sehen, aber dann eben rausgezoomt, und dann hast du halt ein Team, wo GM und Headcoach extrem wackeln. Stand jetzt, vielleicht ändert sich das heute, aber stand jetzt kein Quarterback und keine gute Situation, um einen zu bekommen. Also vielleicht holen sie heute Aaron Rodgers, und das ist dann ihre Antwort. Wenn sie das nicht schaffen und du an 3 pickst, auf die Gefahr hin, dass vielleicht Quarterbacks 1 und 2 gehen und du da einfach keinen kriegst, Ja, es ist so, die Giants sind generell in einer super schwierigen Situation. Und ich finde, es ist dann jetzt auch nach diesen ersten Tagen der Free Agency noch mal noch schwieriger, so die Gesamtvision für das Team zu sehen. Vielleicht ist es am ehesten wirklich dann zu sagen, okay, wir müssen irgendwie gucken, Rookie-Quarterback, idealerweise haben wir eine starke Defense, die Spiele eng hält. Und dann versuchen wir irgendwie genug zu zeigen, dass wir noch mal ein Jahr unsere Jobs behalten. Ich glaube aber auch, die Giants sind einfach ein Team, dass man wahrscheinlich erst nach dem Draft mehr greifen kann.
Daniel Jones wird auf jeden Fall nicht die Lösung sein. Daniel Jones ist jetzt bei den Colts in Indianapolis. Indiana Jones.
Ja. Ja, ich glaube, das wird uns noch begleiten. Chris Ballard hat ja gesagt, rund um die Combine, dass er eine echte Competition haben will auf Quarterback. Und ich vermute, dass Daniel Jones am Ende die Colts auch über die Vikings gewählt hat, weil er da eine realistischere Chance sieht, zu starten. Der Deal sind ein Jahr 14 Millionen. 13 davon sind komplett garantiert. Das ist kein Backup-Quarterback-Vertrag. Also Backup-Quarterback-Vertrag. Jimmy Garoppolo hat ein Jahr 4,5 Millionen Dollar bei den Rams unterschrieben. Das ist ein Backup-Quarterback-Vertrag. Jones kann bis zu knapp 18 Millionen verdienen mit diesem Vertrag. Das ist dann wahrscheinlich mit Incentives, wenn er wirklich spielen sollte. Aber er weiß natürlich, dass Anthony Richardson sehr unter Druck steht. Er weiß, dass die Colts das durchaus offen angehen wollen, die Quarterback-Geschichte. Da reden wir noch gar nicht darüber, dass Richardson natürlich auch eine Injury-Vorgeschichte hat. Also der kann auch immer wieder mal ausfallen. Ich bin mir nicht so sicher, ob Richardson der Week-One-Starter ist. Weil gerade eben in der Situation mit Shane Steichen, Chris Ballard, sehr, sehr viel steht auf dem Spiel. Sagen wir so, wenn er startet Woche 1, die Lunte wird sehr kurz sein.
Genau.
Dann doch den erfahrenen Veteran reinzuwerfen.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin mir relativ sicher, dass Anthony Richardson Week 1 startet. Ich bin mir nicht sicher, ob er bis zum Ende der Saison startet. Mhm. Aber wir haben doch über genau diesen Deal vorab gesprochen, oder? Also, wir haben darüber gesprochen, dass die Colts Interesse daran haben sollten, einen qualitativ hochwertigen Backup beziehungsweise einen der besseren Backups zu holen. Einfach, weil du A, nicht weißt, ob das Niveau von Anthony Richardson reicht, B, ob er spielen kann oder sich wieder verletzt. Mhm. Deswegen haben wir darüber gesprochen und ich glaube, du hast mich gefragt, wäre Daniel Jones so einer? Und da habe ich gesagt, ja, und ich bleibe auch dabei. Ich finde es gut, dass sie sich so jemanden holen. Gleichzeitig, wenn sie Daniel Jones in Woche 1 starten, dann würde ich es kritisieren, weil Anthony Richardson kommt jetzt in sein drittes Jahr.
Ja.
So, du musst nach diesem Jahr wissen, ist das dein Mann für die Zukunft, ja oder nein?
Genau.
So, wenn nicht, dann hast du Daniel Jones in der Hinterhand, um ihn dann in der laufenden Saison auch reinzuwerfen, um die Saison gegebenenfalls zu retten. Aber du musst es ausprobieren. Du musst jetzt in Jahr 3 Gewissheit bekommen. Und wenn sie dann direkt mit Daniel Jones reingehen und schon wieder Anthony Richardson, für den sie einen sehr, sehr hohen Draftpick damals investiert haben, wieder untergraben, wie sie es ja schon mal quasi gemacht haben, als sie ihn gebencht haben, dann hättest du dich auch um eine andere Art Quarterback bemühen können.
Ich glaube, diese Gesamtvibes sind so das, wo ich mir nicht sicher bin, wie sehr ich dieser Situation vertrauen will. Einfach weil, also diese Aussagen von Ballard, die ja sehr, sehr deutlich und sehr offen waren, ich weiß nicht, ob ich die gut finde. Also ja, ich verstehe es, dass du eine Absicherung holst für Anthony Richardson, total. Ja,
aber natürlich rufen die einen Kampf um den Starting-Posten aus. Ein bisschen Druck machen.
Ja, glaubst du, das ist der richtige Weg, um Richardson dahin zu bringen, wo du ihn hinbringen willst?
Ob es der richtige ist?
Ja, das meine ich ja. Also ich verstehe schon die Motivation dahinter oder die Idee. Ich weiß aber nicht, ob es die richtige Strategie ist. Und mein Gefühl so ein bisschen ist bei Richardson und den Colts, dass die intern näher dran sind, ihn aufzugeben, als wir es vielleicht im Moment noch denken.
Ja, aber wenn du da richtig nah dran bist, bin ich, wie gesagt, der Meinung, dann ist Daniel Jones die falsche Verpflichtung.
Naja gut, auf der anderen Seite, vielleicht hätten sie ihn Justin Fields geholt, wenn der nicht 40 Millionen von den Jets gekriegt hätte. Vielleicht hätten sie ihn, also die anderen Quarterbacks waren halt, die Auswahl ist einfach klein.
Machen wir weiter mit einem Trade. Die Houston Texans haben nämlich gar keinen Bock mehr auf ihre Offensive Line. Die des vergangenen Jahres Larry Mitanzel schon getradet, jetzt Kenyon Green getradet. Und wir haben mal wieder einen Spieler-für-Spieler-Trade gesehen. Kenyon Green geht zu den Philadelphia Eagles und die Texans bekommen im Umkehrschluss CJ Gardner-Johnson.
Der sieht erstmal nach einem Trade aus, der sehr für Houston funktioniert, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist ein Trade, der für alle Beteiligten Sinn ergeben könnte. Ich verstehe komplett, warum die Texans Kenyon Green abgeben wollen. Der war ein First-Rounder vor 3 Jahren, aber bisher komplette Enttäuschung, einfach ein Draft-Bust im Moment. Und niemand, den ich als Starter für 2025 in Houston gesehen habe. Also ich glaube, auch wenn sie den nicht getradet hätten, dann reelle Chance, dass der nur Backup gewesen wäre. Die Eagles auf der anderen Seite sehen einen physisch talentierten Spieler, der nicht zufällig ein Top-15-Pick war, der diese Woche erst 24 Jahre alt wird, noch ein Jahr Rookie-Vertrag übrig hat. Und sie haben halt den besten O-Line-Coach in der NFL. Und sie haben eine All-Pro-Line um so einen Spieler herum, in der er ein bisschen beschützt und vielleicht ein bisschen an die Hand genommen werden kann. Das sind die Moves, die zu einem Micah Becton-Erfolg führen. Und ich meine, Micah Becton ist halt der Spieler, den sie jetzt ersetzen müssen. Ich glaube, in Philadelphia, das ist eine der wenigen Situationen, in der ich mir für so einen Spieler vorstellen kann, dass er nochmal seine Karriere in eine andere Richtung schiebt und dass er Erfolg hat. Gardner Johnson auf der anderen Seite ist, glaube ich, zumindest in Teilen auch ein Cap-Move aus Eagles Sicht. Sie haben hat noch 2 Jahre Restvertrag, sie gewinnen ein bisschen Cap-Space, sie haben Reed Blankenship, sie haben Sidney Brown, sie werden, denke ich, auf Safety auch noch was machen. Guard war für mich tatsächlich die größere Baustelle einfach bei den Eagles. Damit wir es mal kurz gesagt haben, es ist ja kein reiner Spieler-für-Spieler-Trade. Die Eagles schicken einen 2026er 6-Runden-Pick noch nach Houston und bekommen mit Green noch einen 2026er 5-Runden-Pick zurück. Ich sehe die Idee für beide Teams so ein bisschen. Gardner Johnson in der Texans-Defense ist ein toller, glaube ich, ein toller Fit.
Ja, aber warum geben die Eagles CJ Gardner Johnson so easy?
Ja, ich glaube, auf, dass sie dass
der eine gute Saison gespielt
ja,
hat.
Ja, genau. Ich glaube, dass sie vielleicht die Möglichkeit sehen, auf Safety eher einen Ersatz zu finden. Ob das jetzt Draft ist. Sie haben ja Zach Bourne gehalten. Also du hast diese Mitte des Feldes, hast du relativ gut besetzt. Sie haben einen sehr guten Slot-Corner, einen Jungen. Dass sie die Rolle vielleicht eher besetzt kriegen. Und ein Spieler, auch wenn er bisher eine Enttäuschung war in der NFL, aber ein Spieler für die Offensive Line mit dem Pedigree und den physischen Potenzial zu bekommen, ist vielleicht einfach schwieriger. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was zahlst du einem Guard auf dem Free-Agency-Markt?
Kommen wir zu einem Team, das vor nicht allzu langer Zeit noch weit abgeschlagen auf dem letzten Platz in Sachen Cap-Space lag, nämlich weit drüber. Mittlerweile nicht mehr. Die New Orleans Saints sind aktuell im Plus mit 16 Millionen und haben sogar einen Spieler geholt mit Justin Reed und mit ihrem Tight End Juwan Johnson verlängert.
Sie können es einfach nicht lassen. Das ist wirklich. Also Justin Reed kriegt 3 Jahre, 31,5 Millionen, 22,5 garantiert. Ein sehr guter Safety, aber wo wollen die Saints damit hinkommen? Also jetzt haben sie Tyrann Mathieu und Justin Reed. Das liest sich cool. Das ist ein schönes, ein spannendes Safety-Duo für 2025. Aber warum machen sie solche Moves? Und Justin Reed würde ich dieses Jahr holen für 3 Jahre, wenn ich ein Team bin, das einen Playoff-Run anpeilt, wenn ich Minnesota bin.
Ja, da hast du doch deine Antwort.
Ja, richtig. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich hätte den in Minnesota gesehen, bei den Rams vielleicht, Washington hätte ich sehen können. Die Saints bauen halt ihr Team so auf, als wären sie eines dieser Teams. Und das sind sie halt nicht. Und sie sind deutlich davon entfernt. Und Johnson auch eher solider Spieler. Ja, keine Frage. Neben Evan Ingram der beste Tight End auf dem Markt. Aber dann kriegt der halt auch 3 Jahre, 30 Millionen, 21 garantiert. Und deswegen wird sich an der Situation auch nie was ändern. Wie haben sie den Capspace kreiert? Maßgeblich, indem sie den Vertrag von Derek Carr umstrukturiert haben. Ich habe mir den Vertrag mal angeguckt. Sie haben 30 Millionen Dollar Capspace kreiert, indem sie diesen Vertrag umstrukturiert haben. Was ist der Preis dafür? Kommt nächstes Jahr nicht aus diesem Deal raus, weil das wäre jetzt ein Dead Cap Hit über 59 Millionen Dollar, wenn sie nächstes Jahr cutten. Das können sie sich natürlich nicht leisten. Gleichzeitig geht sein Cap Hit für 2026 mit dieser Umstrukturierung auf 69 Millionen Dollar hoch. Das heißt, das können sie natürlich sich auch nicht leisten. Also wird Derek Carr wahrscheinlich nächstes Jahr wieder umstrukturiert. Und so geht's halt immer weiter. Das ist, ja.
Es ist
jedes Jahr.
Wir wurden, also Saints-Fans, als wir vor Jahren darüber gesprochen haben, dass das ein Problem werden wird, hat man uns auch kritisiert zum Teil. Die wissen ja, was sie tun. Ja, von mir aus wissen sie, was sie tun. Aber, was du ja damals auch schon angemerkt hast, ja, aber das wird sie mittelfristig limitieren. Und in diesen Limitierungen befinden wir uns nämlich gerade. Du bist nicht mehr in der Lage, ein Team aufzubauen, was wirklich auf manchen Positionen in der absoluten Topspitze unterwegs ist. Ja,
das
weil,
ja. Und sie sind aber ja so festgefahren, dass du auch kaum diesen Rebuild einleitest. Also,
ja, genau.
Die kommen ja gar nicht, die kommen aus diesen ganzen Verträgen gar nicht weg. Das heißt, selbst ein Rebuild, jetzt sind sie an einem Punkt, wo ein Rebuild ja wirklich 3 Jahre allein aus Cap-Perspektive wahrscheinlich dauern würde.
Ja, genau. Also es limitiert dich nicht nur nach oben, sondern eben auch nach unten.
Richtig, ja. Ich habe mittlerweile ist auch da die Stimmung total gekippt. Also bei jedem Saints-Ding, was ich irgendwo poste, alle Saints-Fans sind, ich habe keinen Bock mehr, warum schon wieder? Irgendwann müssen sie es doch mal merken.
Aber es war halt abzusehen. Es war halt abzusehen. Wenn du immer weiter dich in diese Spirale begibst, ja, dann dreht sie sich immer schneller. Ja. Schneller nicht, immer länger, immer weiter.
Immer länger, ja. Eher immer länger und eigentlich immer langsamer. Sie kommen halt immer mehr ins Mittelmaß und es wird immer schwieriger. Es ist mehr so eine Treibsand-Situation. Es wird immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Und ich sehe auch den Weg raus nicht. Also zum einen, sie zeigen ja auch gar keinen Willen. Ich dachte ja für einen kurzen Moment.
Du müsstest halt komplett einmal alles abbrennen und in sauren Apfel beißen.
Genau.
Um einfach wirklich, ja, dann halt mal mit viel Dead Cap in eine Saison zu gehen oder durch eine Saison zu gehen, um danach dann wieder mit einer frischen Unterbuchse zu starten.
Ich dachte, für einen kurzen Moment dachte ich mit dem Marshon Lattimore Trade letztes Jahr, dass es vielleicht der Anfang sein könnte. Und dann haben sie
war einfach nicht mehr gut genug, wie wir dann gesehen haben.
Und dann haben sie auch kurz danach, haben sie dann Alvin Kamara verlängert und dann war es schon wieder so, ja gut, okay, es ist doch nicht wieder so. Ich glaube, das Einzige, was die Saints da wirklich rausholen könnte, weil strategisch werden sie es nicht machen. Mickey Loomis, der GM, wird nicht irgendwann aufwachen und sagen, so, jetzt Umbruch. Das Einzige, was sie da, glaube ich, rausholen kann, ist einfach, wenn die nochmal so 2 historisch gute Drafts haben, die es ihnen dann eben erlauben, über die nächsten 4, 5 Jahre deutlich günstiger auf mehreren High-Level-Starting-Positionen zu werden, um so dann schrittweise ein paar dieser Veteran-Verträge loszuwerden.
So, was passiert jetzt noch? Also, wir machen morgen noch eine Folge mit unseren Gewinnern und Verlierern der Free Agency. Aber es gibt ja noch ein paar Spieler, die jetzt noch kein neues Team haben. Wir haben über Aaron Rodgers gesprochen. Das ist natürlich der große Name, auf den wir nach wie vor warten. Allerdings hat er natürlich jetzt auch ein bisschen, also der hat keinen Stress, würde ich behaupten, weil es gibt mehrere Teams, die noch auf der Suche sind. Er kann sich eigentlich ganz in Ruhe bis zum Draft ein Team aussuchen, ein kleines Wettbieten veranstalten lassen. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Veteran Wide Receiver. Ich meine, DeAndre Hopkins ist vom Markt, aber Stephon Diggs, Amari Cooper zum Beispiel, Tyron Smith ist noch zur Verfügung.
Cam Robinson, noch zu tatsächlich haben. Noch ein Cam Robinson. Valider Starting Tackle. Das war eigentlich meine Vermutung, dass der vielleicht nach Kansas City gehen könnte. Ja, Rodgers, also es gibt ein paar Berichte, die vermuten, dass das vielleicht heute dann mit dem Start des neuen Liga-Jahres passieren könnte, dass er dann da sich irgendwo seine Entscheidung trifft. Deutet ja alles auf Pittsburgh oder Giants hin. Es gab da verschiedene Berichte. Am Montag hatte ich eher so den Vibe von den Gerüchten Pittsburgh. Gestern wieder ein bisschen mehr Giants, also mal gucken. Ich schätze, dass es auch einfach eher sich mit beiden Teams trifft, unterhält und dann wahrscheinlich basierend darauf auch seine Entscheidung treffen wird. Aber das ist natürlich ein großer Dominostein. Weil wenn wir jetzt dann nach der ersten Welle, die ja jetzt so langsam dann abklingt, die erste Free-Agency-Welle, wenn wir dann schauen, was sind die Draft-Implikationen von den ganzen Wechseln, da ist Rodgers halt schon immer noch ein großer Dominostein. Weil wenn die Giants ihn nicht bekommen, dann müssen sie eigentlich fast an 3 einen Quarterback nehmen. Vielleicht holen sie dann Russell Wilson und keine Ahnung, aber eigentlich müssen sie dann fast an 3 einholen oder versuchen halt hochzutraden. Es gibt noch ein paar spannende Spieler. Cam Robinson habe ich gerade schon gesagt, Evan Ingram hatte ich vorhin kurz gesagt. Secondary, Asante Samuel. Ich habe für die Interior Offensive Line tatsächlich noch Mika Becton, Tevin Jenkins. Bei Jenkins sind Verletzungen natürlich eine Rolle. Bei Mika Becton denke ich, das generelle Profil, so dieses eine Jahr auf Guard in Philadelphia, wie sehr vertrauen wir dem? Vielleicht ist der Markt da auch einfach nicht so stark, wie er es erwartet hatte. Und dann dauern solche Geschichten ja auch manchmal ein bisschen länger. Und nach wie vor eben die Frage, was passiert mit Trey Hendrickson? Kriegen wir da noch einen Trade? Ist das einer der Ja, ich bin immer noch so ein bisschen Packers vielleicht. Ich dachte ja, dass die eventuell einen Edge-Move machen könnten auf dem Markt. Mhm. Das haben sie nicht gemacht. Könnten die vielleicht einen Trey Hendrickson holen, um so ihre Front anders aufzubauen? Ich denke immer noch, dass er getradet wird. Ich glaube nach wie vor nicht, dass die Bengals ihn dann irgendwie doch noch bezahlen werden. Insofern wäre das natürlich ein Move, der auch noch spätestens bis zum Draft passiert.
Morgen ziehen wir ein erstes Fazit zur Free Agency. Die Folge kommt dann im Laufe des Tages raus, also nicht wie sonst um 0 Uhr in der Nacht. Nicht wundern, aber wie gesagt, wir warten noch die Deals ab, die ja heute im Laufe des Tages und dann auch in der Nacht auf Donnerstag zustande kommen. Das soll es für heute gewesen sein von unserem Downset Shorts zu Free Agency Tag Nummer 2. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.